schenkst, Herr. Für deine Versorgung, für deinen Schutz, Herr. Ja, für manche Dinge, die du in unserem Leben zulässt, wie wir es heute von Annalena gehört haben, von Oswald Chambers. Dinge, die wir nicht verstehen, die in unserem Leben manchmal sind, die wir uns nicht so vorgestellt haben. Auch danke, Herr, für diese Dinge, Herr. Danke, dass du wirklich Überblick hast über unser Leben. Danke, Herr. Und wir möchten dich einfach um deinen Segen bitten, Herr. Um deinen Segen bitten und dir auch Vertrauen schenken, dass du heute ein Wort für uns hast, das zu uns spricht, Gott. Bitte segne an jeden, der heute hier ist. Gib jedem ein wunderbares Wort. Herr, darum bitte ich dich von ganzem Herzen. Amen. Ich grüße euch alle ganz herzlich zu unserem Gottesdienst. Bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich noch mal ein paar Dinge bekannt geben. Noch mal etwas sagen. Nämlich, wisst ihr, dass wir am 2. März, das ist ein Mittwoch, um 18.30 Uhr, das ist also übernächste Woche, uns hier treffen? Wisst ihr das? Hallo? Wisst ihr das? Ja? Ganz wichtig. Und zwar der 2. März, Mittwoch, jetzt in einer Woche, um 18.30 Uhr hier. Wir stellen dann hier zwei Tische auf und mit ein bisschen Knabberkram und ein bisschen was zu trinken. Da wollen wir eine Gemeindeversammlung haben und wollen uns über ein paar Dinge unterhalten, die sehr wichtig sind. Unter anderem zum Beispiel auch, dass die Nelly Walter jetzt zu uns kommen wird als Pastoralassistentin. Da müssen wir einfach offiziell mal über ein paar Dinge sprechen und auch über Finanzen etc. So, ihr Lieben, ganz wichtig, möchte ich euch darum bitten, dass ihr auch wirklich kommt. Nächsten Sonntag haben wir einen besonderen Gottesdienst. Wir nennen diesen Gottesdienst live. Und das bedeutet nicht, dass dieser Gottesdienst live im Internet übertragen wird. Leider sind wir noch nicht so weit. Sondern das bedeutet, Leben in der Fülle entdecken. Okay? Leben in der Fülle entdecken. Jeden Monat, 5 Monate lang, einmal ein Sonntag, wo wir sozusagen einen besonderen Gottesdienst gestalten, wo es immer darum geht, Leben in der Fülle zu entdecken. Und ich möchte euch so bitten, dass ihr an diesen Sonntagen, also nächsten Sonntag, ihr könnt jetzt schon mal dafür einkaufen, was ihr zu essen mitbringen wollt. Wäre schön, wenn jeder etwas mitbringt und möglichst das, was er selber richtig gerne mag. Nicht das, was er loswerden will, was er überschüssig im Schrank hat, sondern das, was wirklich jedem persönlich gut schmeckt und womit man dem anderen und Gästen eine Freude bereitet. Okay? Wisst ihr, was ich gerne mag? Ich mag gerne Schinkenkrustenbraten. Aber keine Angst, den bringe ich mit. Okay? Habe ich schon eingekauft. 6 Kilo Schinkenkrustenbraten, einen dicken Salat und Kuchen. Okay? Lasst euch was einfallen, womit ihr mir eine Freude machen könnt, ja? Und auch unseren Gästen. Wir wissen zum Beispiel auch gar nicht, wie viele Gäste kommen werden. Und das ist auch ganz bewusst so gewollt einfach mal. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir eine Gemeinde sind, wo wir einfach aus Liebe geben. Aus Liebe investieren. Und nicht, dass da 1, 2 Leute irgendwas organisieren und wieder 3 Leute etwas machen, sondern lass uns mal gucken, wie wir uns einander lieb haben und wie wir uns einander beschenken wollen und für Gäste auch da sein wollen. Okay? Das ist Christentum live. So wünsche ich mir das. Macht ihr mit? Ja? Ja? Prima. Gut. Freue ich mich drüber. Ich freue mich sehr über die Lieder, die wir gesungen haben. Die passen auch zum heutigen Thema. Ich möchte uns etwas vorlesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3. Da gab es in der letzten Zeit 2 Predigten schon von mir und ich bin mit diesem Kapitel noch nicht zu Ende. Und zwar ab Vers 16. Ihr erinnert euch, dass es letztes Mal auch um den Vers 15 ging und dass Mose eine Schlange erhöhte und alle, die diese Schlange anschauten, die sozusagen von den giftigen Schlangen vorher gebissen wurden und dann aber die Schlange, die der Mose an einem Stab erhöhte, die war aus Kupfer beziehungsweise aus Bronze, die wurden sozusagen gerettet und geheilt. Und das ist ein Bildnis auf Jesus. Und jetzt wird etwas erklärt sozusagen im Nachhinein und das lese ich vor ab Vers 16. Diesen Vers, Johannes 3, Vers 16, das ist unser Autokennzeichen. J-O 3, 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Es geht bei Gott immer um Leben. Und ich lese euch jetzt mal folgende Verse vor. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab oder seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Darin besteht aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn wer Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht gestraft werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Ihr Lieben, ich teile mal die Predigt ein in drei Kapitel. Und zwar einmal geht es um Gottes Liebe. Das zweite Mal um Gottes Zorn, es gibt ihn. Das dritte Mal um das Gericht und die Vergebung. Wenn wir hier lesen, dass Gott seinen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe, dann ist das was total Irres. Das ist was total Irres. So was total Großes. Aber diese Botschaft ist für uns Menschen oftmals gar nicht mehr so richtig begreifbar, weil wir sind so vollgestopft mit Informationen, mit Reizen, dass wir gar nicht mehr so diese Größe dieser Tat, die Gott getan hat und die Jesus am Kreuz vollbracht hat, begreifen. Diese Liebestat. Aber es gab einen Film, den habe ich jetzt zweimal gesehen, der erinnert mich immer an Gottes große Liebe. Und dieser Film bringt gute Botschaften auch rüber. Es geht, ich weiß den Titel des Filmes nicht mehr, mit Denzel Washington. Mit Denzel Washington. Kennt ihr Denzel Washington? Nicht persönlich, aber den Schauspieler. Und dieser Film heißt, glaube ich, Q. Er heißt Q. Denzel Washington spielt in diesem Film einen Vater, der verheiratet ist und sie haben einen Sohn. Dieser Sohn ist, glaube ich, so 9 Jahre oder 8 Jahre. Und dieser Sohn ist herzkrank. Sehr schlimm herzkrank. Und er versucht sozusagen, in Amerika spielt das und er versucht sozusagen, dass sein Sohn untersucht wird und dafür muss man teuer bezahlen. Und diese Untersuchung kostet so viel Geld, dass er wirklich ganz viel Geld zusammensparen und kratzen muss, macht Überstunden, arbeitet unendlich viel und dann steht fest, dass er auch operiert werden muss, das kostet noch mehr Geld und letztendlich entscheidet das Krankenhaus, wir operieren ihren Sohn nicht, weil nämlich er das nicht alles rechtzeitig bezahlen kann. Er verspricht aber dem Krankenhaus, sie kriegen das Geld hundertprozentig. Sie kriegen das Geld hundertprozentig. Nein, lässt sich nichts machen. Aber sie könnten das doch auch so. Ich werde wirklich versprechen, dass ich das Geld bezahle. Letztendlich sagt das Krankenhaus, sagt nein, machen wir nicht. Der Vater, also er hat wirklich alles verkauft, Fernseher, alles Wertvolle, was er hatte. Alles, hat Überstunden gekloppt ohne Ende, hat eine Spendenaktion gemacht, hat Freunde gefragt, Geld eingesammelt, nur damit er die Operation und die Rechnung bezahlen kann, damit sein Sohn geheilt werden kann. Das Krankenhaus sagt aber nein. Und dann passiert es, dass dieser Mann so verzweifelt und sozusagen mit einer Pistole ins Krankenhaus geht, den Doktor überwältigt, diesen Doktor als Geisel nimmt. Was man nicht weiß zu diesem Film, seine Pistole war nie geladen. Nie. Die ganze Zeit war diese Pistole nie geladen. Und dann sieht man in diesem Film sozusagen diesen ganzen Spann, was alles da, Filmspann, was in diesem da so passiert mit den anderen Patienten und so. Auf alle Fälle ist es so, dass der Doktor dann bei diesem Denzel Washington ist und dass der Doktor sich weigerte, sozusagen dieses Kind zu operieren. Letztendlich bringt Denzel Washington den Doktor so weit, dass er bereit ist, den Sohn zu operieren, nur es fehlt das Herz. Sie haben kein Herz für diesen Jungen. Und da sagt dieser Vater sagt sozusagen, dann nehmen Sie mein Herz. Was? Das kann ich nicht machen, sagt der Arzt. Doch, das können Sie machen, das ist getestet. Mein Herz, das passt bei ihm rein, das ist die Blutgruppe, das passt alles. Nehmen Sie mein Herz. Das mache ich nicht, sagt der Arzt. Irgendwann sagt der Arzt, okay, ich mache es. Und dann war der Denzel Washington bereit, wie gesagt, es ist ein Film, ja, es ist ein Film, es ist ein Film, Betty. Dann hat dieser Denzel Washington sich sozusagen auf die Trage hingelegt, hat seine Pistole genommen, dann hat er die Pistole geladen, da hat sich das Krankenhauspersonal dann schon gewundert, die war ja gar nicht geladen, ja, sagt er. Die war nicht geladen. Und ich habe auch nur eine Kugel jetzt hier. Und diese Kugel wäre für mich sozusagen bestimmt. Und dann hat er sozusagen die Pistole genommen, legt sich sozusagen aufs Bett und will sich erschießen. Und der Arzt sollte ihn dann sozusagen aufschneiden, das Herz rausholen und dann dieses Herz bei seinem Sohn einpflanzen. Wie gut. Er drückt dann ab. Die Pistole war gesichert. Er will dann die Pistole entsichern und dann erreicht ihn die Botschaft, dass sie ein Herz gefunden haben. Wie der Film ausgeht, sage ich euch nicht. Vielleicht seht ihr diesen Film nochmal. Wer kennt diesen Film? Es ist wirklich, wirklich beeindruckend. Wisst ihr, das, was dieser Denzel Washington gemacht hat, das würde so manch ein Familienvater, so manch eine Mutter für ihr Kind tun. Manch einer würde sein Leben für einen geliebten Menschen opfern. Definitiv. Das ist so. Bis hin zum Tod. Aber für einen Menschen, den man nicht liebt, oder für einen fremden Menschen, würde ich sowas nie tun. Ich würde es nicht für einen Fremden tun. Ich würde es nur für einen Familienangehörigen, und zwar für einen ganz nah, für eigene Kinder, für die eigene Frau. Ich weiß nicht, ob ich das für meine Geschwister tun würde. Für einen Menschen, den ich total liebe, für den würde ich das machen. Du wahrscheinlich auch. Aber würdest du das für einen wildfremden Menschen tun? Würdest du das für einen Menschen tun, der sogar ein Lügner und ein Betrüger ist? Würdest du das tun für einen Menschen, der ganz viele schlechten Seiten hat, vor dem dich vielleicht sogar ekelt? Und jetzt kommt das Ende der Geschichte. Jesus hätte das und hat das für jeden fremden Menschen getan. Jesus hat das getan, was der Denzel Washington in dem Film getan hat. Er hat sich geopfert, damit andere Menschen leben können. Menschen, die Sünde, die Dreck am Stecken haben. Die in Lüge leben, die in Süchten leben, die in Betrug leben. Jesus hat das getan. Das ist doch sowas von irre. Das ist Wahrheit, das ist Fakt, das ist die Liebe Gottes, das ist die Größe dieser Liebe Gottes. Und dieser Film erinnert mich immer wieder an Gottes große Liebe. Gott liebt die Menschen. Gott liebt die Sünder. Gott liebt sie. Und Gott hat kein Gefallen daran, irgendeinem Menschen Schaden anzutun. Gott hat überhaupt kein Gefallen daran, dass Menschen sich zerstören und er will die Menschen auch nicht zerstören. Er hat kein Gefallen daran, Menschen zu bestrafen. Überhaupt nicht. Ein Vater, der seine Kinder liebt, hat keinen Gefallen, seine Kinder zu hauen, zu schlagen, irgendwas zu entziehen oder zu bestrafen oder irgendwie zu schädigen. Kein Gefallen daran. Gott, alle Male, kein Stück davon bei ihm. Gottes Haltung ist die, dass er nämlich sagt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Nicht nur Leben hier auf dieser Erde, sondern in Ewigkeit. Das ist Gottes Wunsch. So einen Gott haben wir. Gott liebt den Menschen, dass er ihm Leben geben möchte. Und zwar ewiges Leben. Und nicht in Verdammnis, nicht in Schmerzen, nicht in Geschrei, nicht in Schmähung und in einfach in Leid, sondern Gott will Leben in der Fülle geben. Halleluja. Das ist unser Gott und deswegen liebt er uns und er will uns herauslieben aus unserem verlorenen Zustand. Herauslieben. Aus unserer Verzagtheit. Herauslieben aus unserem schuldbeladenen Leben. Aus unserem Leben, wo auch Sünde drin ist. Er will uns herauslieben. Und wenn wir ihn annehmen, an ihn glauben, ihm unser Leben anvertrauen und sagen, ja Gott, du hast recht, ich bin ein Sünder und ich habe auch Schuld in meinem Leben und Jesus, nun komm in mein Leben und mach mich neu, schenke mir diese Neugeburt, dann wird etwas Großartiges geschehen. Dann werde ich zum Leben durchdringen, komme ich in Beziehung mit Gott, dem Vater. Halleluja. Und das möchte Gott. Wir sehen an dieser Bibelstelle, das ist so wichtig, Gott liebt den Menschen. Gott liebt den Menschen. Das ist ganz wichtig. Und er hat keinen Gefallen daran, die Menschen zu bestrafen. Dann heißt es hier aber, ich muss noch eine Parallelstelle mal einwerfen. Dann heißt es hier, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und jetzt schauen wir uns mal Römer 8 an. Römer 8, Vers 31. Römer 8, Vers 31. Ab Vers 31, da heißt es, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Welcher sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alle schenken? Und jetzt, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott, der sie rechtfertigt? Wisst ihr, manche Christen laufen auf dieser Erde herum und schämen sich, zu Gott zu kommen, weil sie einen Fehler gemacht haben, weil sie vielleicht gesündigt haben, weil sie etwas gemacht haben, wofür sie sich schämen. Und sie trauen sich nicht, zu Gott zu kommen. Ganz besonders jungen Christen geht das so. So ging mir das, als ich mich bekehrt hatte, mit 19 Jahren. Es ging mir so, ich kann doch jetzt mit dieser Sünde nicht schon wieder zu Gott kommen. Schon wieder bin ich gefallen. Doch, ich kann zu Gott kommen. Gott will mich doch nicht verdammen. Er hat keinen Gefallen daran, uns zu verdammen. Gott hat Gefallen daran, uns zu retten. Er ist doch für uns sozusagen gestorben. Er rechtfertigt mich. Wer will verdammen? Christus, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der uns zur Rechten Gottes ist, der uns auch vertritt. Jesus vertritt mich vor Gott. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, wenn ich irgendwas Doofes getan habe, wenn ich Mist gemacht habe, gesündigt habe, ja vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, aber Jesus, der ist bei Gott im Vater und sagt, Vater, vergib ihm. Vater, vergib ihm. Und dann bin ich in Gottes Augen wieder rein und heilig. Das ist Gottes Haltung. Das ist Gottes Ansinnen. Das ist Gottes große Herz. Er hat keinen Bock drauf, uns zu schlagen, zu prügeln, zu verdammen, in die Hölle zu schmeißen. In keinster Weise. In keinster Weise. Aber dennoch, jetzt wollen wir mal da hinkommen. Es gibt leider auch Gottes Zorn. Aber dieser Zorn besteht einfach, weil Gott einfach ein gerechter Gott ist. Und da heißt es dann hier in diesem Vers, den ich auch vorgelesen habe, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Und dann springen wir mal ans Ende des Kapitels in Vers 36. Da steht, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Das hören wir wieder, ewiges Leben. Und dann, wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Zorn Gottes. Zorn Gottes. Wir predigen die Liebe Gottes. Wir predigen die Liebe Gottes. Wir predigen die Liebe Gottes. Aber wir müssen auch den Zorn Gottes predigen und die Menschen warnen. Wisst ihr, heutzutage ist es so, dass die Menschen sagen, ja, Gott liebt ja den Menschen. Stimmt. Ja, Gott liebt ja die Sünder. Stimmt. Ach, und Gott ist so gutmütig. Stimmt. Gott ist ja so barmherzig. Stimmt. Und Gott möchte, dass alle in den Himmel kommen. Stimmt. Und was vergessen wir dann? Wir sagen dann, wir können ja machen, was wir wollen. Wir müssen ja auch alle tolerant sein. Natürlich dürfen Homosexuelle heiraten. Kirchlich. Natürlich. Das ist die Liebe Gottes. So verstehen das einige. Uns gehen Werte flöten. Es gehen Werte weg. Ach, als Christ. Auch als Christ darf ich mal lügen. So eine Notlüge. Ist ein Kavaliersdelikt, ihr Lieben. Lügen und betrügen. Solange ich niemand anders schädige dabei. Aber wenn ich selber belogen werde, mag ich das gar nicht so gern. Oder dass wir Menschen uns sagen, ich bin halt so. Ich bin halt so. Und das ist gut so. Die Menschheit wäre ja wirklich ärmer, wenn das nicht so wäre. Ehe ohne Trauschein. Ehe ohne standesamtliche Hochzeit und Heirat. Wilde Ehe, hat man früher dazu gesagt. Ist heute doch selbstverständlich. Man mag schon gar nichts mehr dazu sagen. Du musst dich in Talkshows, ich habe letztens eine Talkshow mit Manfred Lanz gesehen, da ging es auch um Liebe, da war dieser Langhans dabei, der in den 60ern ganz stark sozusagen junger Mann war und da sozusagen in so einer Kommune lebte und die nackig lebten und mit mehreren Frauen zusammen, der lebt heute noch mit 4 Frauen zusammen. Und sowas wird publiziert, diese Menschen bekommen ihre Anerkennung. Und dann war da auch ein homosexueller katholischer Theologe, der sozusagen das Opfer war in der Kirche. Und man hat in dieser Runde keinen Gegenspieler gefunden, der sozusagen den Part einnimmt, der dafür eintritt, die Werte Gottes zu vertreten. Sie haben eine Katholikin dafür getroffen, die hat auch wirklich ganz klar das gesagt, was die Bibel zu Liebe, zu Sexualität, zu Homosexualität, zur Ehe sagt. Die ist wirklich dafür ganz klar eingetreten. Aber die Redaktion des Senders, die haben wirklich sich schwer damit getan, überhaupt jemanden zu finden, der dafür eintritt. Wisst ihr warum? Weil sozusagen unsere Welt ganz andere Standpunkte und Werte hat. Wir müssen tolerant sein. Wir müssen einander lieben. Homosexuelle darf man nicht diskriminieren. Darf man auch nicht. Definitiv. Das wollen wir auch definitiv nicht. Aber die Bibel gibt ganz klare Worte dazu. Ehe ohne Trauschein ist keine Ehe. Das ist vor Gott Sünde. Das ist vor Gott Sünde. Lügen ist kein Kavaliersdelikt. Die Lügner landen in der Hölle. So sagt die Bibel das. Also es gibt diesen Gotteszorn. Und er ist halt nicht nur der alte Mann da oben im Himmel, der voller Sanftmut und Güte und Milde hinabschaut und die Menschen alle in den Himmel hineinliebt und uns tun und lassen, machen lässt, was wir so wollen. Und jeder schnippelt sich so sein Gottesbild und seine Werte zurecht und meint, er kommt damit in den Himmel. Das gibt es nicht. Gott ist zornig. Und deswegen, weil wir Menschen halt Dinge tun, die ihm nicht gefallen, die uns Menschen selber auch schädigen. Und deswegen wird Gott ein Gericht ausüben. Warum wird er dieses Gericht ausüben? Das wollen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen. Ab Vers 18, da heißt es, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer an Jesus Christus glaubt, der wird sozusagen begnadigt. Der bekommt Gnade. Egal, was er getan hat, der bekommt Gnade, weil er sich unterordnet und sagt, Gott, du bist mein Gott und ich erkenne, ich habe Schuld. Dies Erkennen, ich habe Schuld, ich habe Schuld. Ja, ich habe Fehler gemacht, ich habe Dinge gemacht, die waren nicht gut, die waren nicht heilig, die waren nicht vor Gott nicht wohlgefällig. Wenn ich das erkenne, dann bekomme ich Gnade und werde gerettet. Und dann heißt es hier, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Erstens Gericht, weil ich nicht an Jesus Christus, den Herrn, den Erlöser, an den Gottessohn glauben will. Deswegen bin ich schon gerichtet. Ich richte mich selber, indem ich sage, ich will nicht an Jesus Christus glauben. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich brauche auch keinen Erlöser, ich brauche keinen Retter, ich brauche überhaupt Gott, brauche ich überhaupt nicht, ich brauche nur mich und ich brauche ein gutes Portemonnaie. Dann heißt es hier weiter, darin besteht aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Damit ist Jesus Christus gemeint. Jesus Christus ist Licht. Er ist in diese Welt gekommen. Und er zeigt uns Menschen sozusagen, dass was schlecht ist, in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Gericht. Gericht kommt auf uns Menschen, weil wir die Finsternis mehr lieben wie das Licht. Weil wir lieber das lieben, Sünde kann ja auch Spaß machen, bis zu einem gewissen Grad. Der Reiz muss immer doller sein. Aber sie führt letztendlich in Einsamkeit, Verlorenheit, in Schädigung der Seele, des Körpers, der Beziehung. Sünde zerstört Leben. Und Sünde ist Finsternis. Denn die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Und dann heißt es hier, denn wer Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht. Wer Arges tut, der geht dem Licht aus dem Weg. Der geht Gott aus dem Weg. Weil er Angst hat, für seine Werke bestraft zu werden. Wisst ihr, woran ich merke, wenn unsere Kinder zum Beispiel, oder ich selber habe es früher auch so gehandelt, wenn sie was ausgefressen haben, wenn sie etwas getan haben, was nicht so gut war, dann verduften sie ganz schnell und wollen mir überhaupt nicht begegnen. Das habe ich früher auch so gemacht. Ganz schnell rein. Keiner sieht, dass ich da bin. Und wenn ich dann irgendjemand begegnet bin, dann habe ich mich irgendwie geschämt. Und meine Stimmung war niedergedrückt. Und irgendwas stimmte nicht. Irgendwie merken Eltern das intuitiv. Die merken das. Da ist irgendwas im Busche. Aber wisst ihr, was ich auch gemacht habe als Junge? Ich habe versucht, meine Dieberei zum Beispiel, Kleindieberei möchte ich das mal nennen, nicht verharmlosen, aber es war Dieberei. Das Eis von meinem Vater aufessen, ja, so auskratzen, dass es genauso aussieht wie vorher, ja, nur 2 Zentimeter tiefer, ja, so, Kleindieberei, wie man das so als Junge macht, ja, oder mal bisschen ans Bare gehen vom Vater. Oder meiner Mutter irgendwie Geld aus dem Portemonnaie organisiert habe, wenn ich einkaufen war. Eine Tüte Naschi für mich noch extra, ne? Und meine Mutter soll das nicht merken, die hat es immer gemerkt. Die hat das wirklich, sagte sie mir heute, hat sie fast immer gemerkt. Oder immer dafür sorgen, dass im Portemonnaie genug Kleingeld war von meiner Mutter, damit es nicht so auffällt, dass ich da eine Mark rausgenommen habe. Also da gab es dann so diese kleinen Tricks, die ich als Junge gemacht habe, noch ganz andere Sachen. Aber wisst ihr, was ich dann immer probiert habe? Das zu überspielen. Mit guter Laune. Dann bin ich immer sozusagen, habe ich Ablenkungsmanöver gestartet, sozusagen, meiner Mutter gegenüber. Und ich entdecke solche Ablenkungsmanöver auch bei anderen Menschen, die ich jetzt nicht genau angucken möchte, ja, also. Und diese Ablenkungsmanöver sind dann so unnatürlich. Das rieche ich schon aus 10 Meilen Entfernung. Hier ist doch was nicht in Butter. Hier ist irgendwas nicht richtig. Versteht ihr? So ticken wir Menschen. Und nicht nur ich oder meine Familie, unsere Kinder, sondern ihr Leben, jetzt möchte ich mal auf uns Christen zu sprechen kommen. Dass wir als Christen, jetzt rede ich nicht über die bösen Sünder, die draußen in der Welt herumlaufen, sondern jetzt rede ich mal über uns. Jetzt rede ich mal über uns. Dass wir nicht solche Ablenkungsmanöver machen, dass wir nicht etwas verheimlichen, dass wir nicht etwas vertuschen in unserem Leben, sondern dass wir Gottes Licht in unser Leben hineinleuchten lassen. Gottes Licht in unser Leben hineinleuchten lassen. Wisst ihr, der Christ besteht immer wieder in Gefahr, Dinge zu tun, die sozusagen zu verheimlichen, Sünde, Fehlhaltung, fehlerhaftes Verhalten, irgendwie zu verheimlichen. Andere sollen das nicht entdecken und man verheimlicht das auch vor Gott. Einfach, weil man ein Image pflegt oder weil man sich schämt oder weil man nicht den Mut hat oder weil man auch weiß, das ist schlimm, was man tut, ja. Und man will das aber weitermachen. Und da sind mir 2 besondere Sachen eingefallen und die möchte ich erwähnen. Das ist mir auch sehr ernst. Und ich hoffe nicht, dass das so bei euch ist, aber ich weiß, dass in diesen Punkten das wir da so manches verheimlichen wollen und da auch in Gefahr sind, Dinge zuzulassen und zu vertuschen, manchmal über Jahre. Nämlich, dass wir Beziehungsstörungen durch Geld in unserem Leben haben, in unserem Umfeld, in unserer Familie, durch Geld. Ganz viele Probleme, die Menschen haben, entstehen durch Geld. In der Familie durch Geld. Wie zum Beispiel, wenn nämlich Kinder ihre Eltern beklauen oder Eltern ihre Kinder beklauen. Beides gibt es. Beides gibt es. Man enttäuscht dadurch Menschen, man entwendet Eigentum von anderen, ja, man zerstört Vertrauen. Bei Kindern, da kann man noch erzieherisch tätig sein. Aber wenn die Eltern sozusagen an das Ersparte von den Kindern rangehen, die Kinder, bei denen sammelt sich so manches auf dem Konto auf, von Oma, von Opa, von den Onkels, von den Tanten, Erspartes vom Taschengeld. Und wenn die Eltern dann sagen, Mensch, die 1000 Euro jetzt vom Sparbuch vom Sohnemann, die kann ich gut gebrauchen und verprasst die. Oder der Sohn ist in der Ausbildung, hat das Ersparte auf dem Konto und der Vater hat die Vollmacht und zockt sich das Geld vom Konto und es wird nie wirklich zurückgezahlt. Sowas gibt es. Solche Beispiele gibt es zuhauf in unserer Welt. Zuhauf. Da sind Menschen unehrlich. Sowas machen sie. Ganz häufig. Wenn die Geschwister sich gegenseitig beklauen, egal aus was für ein Motiv dahinter steht, Not, was auch immer, da wird irgendein wertvoller Gegenstand weggenommen, wird zum Pfandhaus gebracht, das Fahrrad, das Mofa wird umgesetzt und dann wird das Geld entweder versoffen, vertickert, verspielt, wie auch immer. Sowas gibt es zuhauf. Oder wenn man sich Geld leiht, von Freunden, von Verwandten, in der Familie. Immer wieder Geld leiht. Den anderen irgendwie rumbringt, dass man Geld von ihm bekommen soll und nie zurückzahlt. Und das will man auch immer verbergen. Man sagt das nie dann wirklich, nie sagt man, du kriegst ja noch 150 Euro von mir. Es soll alles vertuscht werden. Niemand soll erfahren, dass ich meine Kinder beklaut habe und davon mir vielleicht ein neues Auto gekauft habe. Niemand darf erfahren, dass ich dieses Geld nie den Kindern zurückgezahlt habe. Und Gott schon gar nicht. Noch nicht mal das schlechte Gewissen klingelt vielleicht. Dass ich sozusagen Eigentum von anderen wirklich weggenommen habe, teilweise Menschen wirklich ausplündere und ausnutze. Das ist beschämend, aber leider passiert es. Wenn Menschen, ganz besonders wenn alte Menschen zum Beispiel, jungen Menschen eine Vollmacht übers Konto geben. Wir haben auch eine Vollmacht über Omas Konto. Interessiert mich gar nicht. Mich interessiert das noch viel weniger. Einfach, wenn Oma in Not ist. Aber es gibt Menschen, die plündern das Konto der Oma. Die plündern das Konto, das Ersparte der Oma. Und wenn, besonders wenn Oma senil wird und nicht mehr richtig mitkriegt, was wirklich läuft, das Geld, das wird geplündert. Vielleicht sogar von manchen Christen. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Und ganz schlimm ist es, richtig gemein, wenn man andere kurz hält. Wenn man sozusagen sagt, Oma, du kannst heute nicht zu Niederegger. Das geht nicht. Ist kein Geld dafür da. Omas Rente ist sozusagen ins eigene Portemonnaie geflossen und hat irgendwas Neues bezahlt, eine Rechnung von Otto, wo ich mir irgendwas bestellt habe. Versteht ihr? Das sind einfach mal so Beispiele, wie das wirklich auch im täglichen Leben passiert. Leider. Wo man andere klein hält, sie kontrolliert, ihnen keine Freiheit lässt, sie nicht verwöhnt, sie nicht beschenkt, ihn nicht den Zugang zu ihrem Eigentum lässt. Alles wegen Geld. Und dann gibt es ganz viele Beziehungsstörungen auch einfach, weil man unkontrolliert Geld ausgibt. Und man kommt in diese Schuldenfalle. Hier was bestellen, dort was bestellen. Die Schuldenfalle. Und alles soll verheimlicht werden. Da darf mir keiner reinsprechen. Und Gott, ja, vor Gott, ja, Gott sage ich das nicht. Und in der Gemeinde, da mache ich das Saubermann-Image. Versteht ihr? Das ist nicht gut. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir Menschen und ganz besonders Christen, das ist immer wieder wirklich, das ist ein Lernfeld, ein großes Lernfeld, wo Menschen, die Christ werden, es lernen müssen, neu mit Geld, mit Finanzen umzugehen. Dass sie damit Gott ehren. Dass sie damit anständig umgehen. Nicht übermäßig. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und manch einer will vielleicht nicht, dass dort Gottes Licht in sein Leben scheint. Und wenn du das nicht zulässt, dass Gott hier in dein Leben hineinscheint, wenn du hier nicht ehrlich und aufrichtig bist, dann machst du dich schuldig vor Gott und an Menschen. Dann gibt es auch Beziehungsstörungen, die gedeckt werden sollen, die nicht ans Licht kommen sollen, die teilweise Spaß machen. Spaß machen, zum Beispiel Alkohol trinken. Am Anfang macht es nur Spaß. Nachher wird es zu einem Suchtverhalten. Und dieses Suchtverhalten führt zu Beziehungsstörungen. Und niemand soll merken, dass ich an der Flasche hänge. Niemand soll merken, dass ich abends täglich meine Flasche Wein brauche. Und das als Christ, das gibt es. Versteht ihr? Da muss Gottes Licht ran. Gottes Kraft, Gottes Liebe, Gottes Rettung, Gottes Befreiung muss daran. Suchtverhalten auch durch Essen. Suchtverhalten durch Spielsucht, durch Spielen. 1984 bin ich in die Ausbildung gegangen und ich weiß noch ganz genau, das ist für mich wirklich so diese 80er, Anfang 80er. Es sind in unserem kleinen Ort, wo ich aufgewachsen bin, wirklich Spielotheken en masse wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und ganz viele Menschen sind in diese Spielotheken gegangen und haben ihr Geld sozusagen, ihr sauer verdientes Geld oder das Geld der Mutter oder der Schwester des Vaters oder geklautes Geld von irgendjemand verspielt, in so einen Automaten geschmissen und verspielt. Sie wurden spielsüchtig. Das zerstört Beziehungen. Und keiner darf es wissen. Es soll verdeckt werden. Heutzutage, diese Spielotheken werden immer weniger. Wisst ihr, warum das immer weniger wird? Wisst ihr warum? Weil die Leute vom PC hängen, PC-Spiele machen. Das ist auch eine Sucht. Ganze Nächte lang. Das darf niemand merken. Darf niemand sehen. Wie viele Stunden ich am PC hänge und spiele. Es ist keine Sünde, PC-Spiele zu machen. Versteht ihr? Es ist keine Sünde. Es ist sogar besser wie eine Spielothek, wo man Geld reinschmeißt. Es ist keine Sünde, Spiele am PC zu spielen, es sei denn, du machst Mord und Totschlag da oder was ganz Abartiges. Aber es ist keine Sünde, aber es ist eine Gefahr, dass es mich süchtig macht, dass ich von etwas abhängig bin, dass ich unausgeschlafen bin, dass ich nicht mehr konzentriert arbeiten kann, dass ich meine Familie vernachlässige, dass ich nicht meine Ziele erreiche, dass ich sozusagen morgens, sonntags, morgens nicht in den Gottesdienst gehen will, weil ich nämlich müde bin, weil ich die ganze Nacht am PC gehangen habe. Und dann, ihr Lieben, dann ist es eine Gefahr für mich und Sünde. Sünde, weil es mich schädigt, andere schädigt. PC-Spiele. Ich sage immer, alles in Maßen. Essen, trinken, spielen, alles in Maßen. Oder noch eine andere Spielsache, zum Beispiel Poker. Poker. Ich behaupte, ich sage jetzt ganz klar, Poker ist vom Teufel. Diese These stelle ich auf, definitiv. Wisst ihr warum? Weil es hier immer um Geld geht. Geldspiele, Glücksspiele, Blöffen, den anderen sozusagen in irgendeiner Form beschummeln. Und okay, es ist ein Glücksspiel und Christen sollen keine Glücksspiele machen, definitiv. Es ist etwas anderes, wenn ich Monopoly spiele. Es ist etwas anderes, wo ich handeln muss. Straßen kaufen muss, Häuser kaufen muss, ja? Aber ich behaupte definitiv, Pokern. Und da, glaub mir, das ist ein Geist, eine raffinierte Taktik des Teufels. Pokern wieder so zu etablieren, das war ja damals schon zu Wildwestzeiten, war das ja Sünde. Das waren immer die Schlimmen, versteht ihr? Das habe ich als Kind schon begriffen, wenn ich jemand Western geschaut habe. Pokern war doof. Das hat die Menschen immer geschädigt, das haben die Menschen damals schon begriffen. Und heute wird Pokern wieder total etabliert. Wenn Boris Becker sozusagen Pokern geht, das ist gut. Im Fernsehen, es wird publiziert ohne Ende. Pokerspiele kann man kaufen. Ich behaupte, all solche Geldspiele, es ist eine Masche des Teufels, um den Menschen in Versuchung und Verführung zu bringen. Und wir müssen mal ein bisschen mehr vielleicht reflektieren, ist das gut, was ich hier spiele? Ist das gut? Darf da Gottes Licht rein in dein Leben? Darf Gottes Licht hier rein? Darf Gottes Licht rein? Und die Finsternis aufdecken? Hast du Gott mal gefragt, Gott, ist es wirklich in Ordnung, was ich hier mache? Wenn du jetzt vielleicht nicht damit einverstanden bist, was ich hier behaupte, was ich hier sage, hast du den Mut, Gott zu fragen, Gott, wie siehst du das? Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du den Mut hast und auch den Willen hast, mit Gott darüber zu sprechen. Es gibt diverse andere Beziehungsstörungen durch Suchtverhalten, Kaufsucht. Kaufen, kaufen, kauf mich, kauf mich, kauf mich, ja. Sich belohnen. Vergnügungssucht. Und all diese Dinge, darf Gott damit seinem Licht hineinschauen in unser Leben? Darf er das? Auch wir sind hier in der Versuchung hineinzurutschen, ein gewisses Fehlverhalten zu tolerieren, zu akzeptieren und wünschen uns so sehr, dass niemand das entdeckt und verheimlichen das. Wenn uns das passiert, ihr Lieben, wenn uns das passiert, da gibt es eine Möglichkeit. Da gibt es Hilfe. Und da heißt es hier in diesem Vers, den ich auch vorgelesen habe, wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht. Wenn du Christ bist, vielleicht ein Christ, wie bei jedem Christen es passieren kann, passieren wird, dass man etwas tut, was nicht in Ordnung ist, dann sei aufgerufen und fühl dich von Gott gezogen und von Gott eingeladen, zu seinem Licht zu kommen, zu ihm zu kommen, in sein Licht zu kommen, damit offenbar wird, was ich getan habe. Manchmal weiß ich selber gar nicht genau, was stimmt denn gar nicht bei mir. Und dann zu Gott zu gehen und zu sagen, Gott, hilf mir bitte. Zeig mir bitte, wo ist der Haken in meinem Leben? Wo ist der Stolperstein in meinem Leben? Wo ist die Gefahr in meinem Leben? Wo ist das Unrecht in meinem Leben? Bitte Gott, zeig es mir mit deinem Licht. Zeig es mir mit deinem Heiligen Geist. Du bist mein Hirte. Ich will mich von dir führen lassen. Auf dem rechten Weg, um deines Namens willen. Gott, ich will in Wahrheit leben. Und wenn da etwas ist, Gott, ich will es bekennen vor dir. Und Gott, wenn ich es nicht bekennen will vor dir, Gott, dann bitte ich dich, hilf mir, dass ich es bekennen will, Gott. Versteht ihr? Es gibt Dinge, die wollen wir manchmal nicht loslassen. Die gefallen uns. Das kenne ich aus meinem Leben. Dann ist aber der Wunsch da. Und das soll auch so sein. Gott, bitte hilf mir, dass ich das vor dir wirklich hinlege. Bitte hilf mir, dass ich das loslasse. Bitte hilf mir, dass ich das wirklich will. Er gibt das Wollen und das Vollbringen. Wenn ich nicht will, kann er mir helfen, dass ich das Wollen bekomme. Und glaub mir, Gott ist so gut, so gut, so gut. Er wird uns nie alleine lassen. Und auch ohne meine Predigt heute wird er durch seinen Heiligen Geist in dein Leben leuchten. Aber hörst du seine Stimme? Merkst du sein Licht in deinem Leben? Vielleicht weißt du, dass Gott schon lange seinen Finger an einem bestimmten Punkt in deinem Leben hält und sagt, da will ich ran. Wo er vielleicht sagt, hier will ich dir helfen. Hier will ich dir Befreiung schenken. Horch darauf, was Gott dir zu sagen hat. Horch darauf. Das ist das Wichtigste. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ihr alle heute mit der Botschaft nach Hause geht in eurem Herzen. Ja, Gott liebt mich. Halleluja. Gott hat kein Verlangen daran, mich zu bestrafen. Gott liebt mich so sehr. Er hat alles gegeben für mich. Halleluja. Und ich will, weil er mich so liebt, in dieser Liebe wandeln, in seinem Licht wandeln. Und ich will da nichts zulassen. Ich will keine Finsternis zulassen. Ich will nichts zulassen, dass meine Beziehung zu ihm stört. Ich will Gott nicht enttäuschen. Ich will, dass Gott sich an mir freut. Und da, wo ich es nicht alleine schaffe, schaffe es sowieso nicht alleine, ihm Freude zu bereiten. Oder wo ich meine Schwierigkeiten habe, da kann ich sagen, Gott, hilf mir bitte.